Und da ist das Tor! Da ist das Tor! Da ist das Tor!
Was für ein Ding! Was für ein Fußballspiel!
Ja, warum nicht? Und er ist drin! Das gibt's ja nicht! Was für ein Tor!
Und jetzt ist noch genug Zeit, das zu drehen.
Hey Leute, schön, dass ihr bei HVK echt zweitklassig wieder dabei seid. Ihr wisst ja, abonniert den Podcast gerne und wisst ihr immer, wann die neue Folge da ist. Schreibt auch gerne Kommentare, bewertet das. Ich freue mich über jede Beteiligung. Schlagt mir auch gerne Leute vor, die ich anrufen soll, mit denen ich sprechen soll. Dann mache ich das zu 90%, wenn die dabei sind. Heute ist einer dabei und da freue ich mich ganz besonders. Der Kapitän des Tabellenführers nach dem dritten Spieltag. Es geht um seine langen Einwürfe, den neuen Trainer, um Musik und um Tattoos. Hallo, Christopher Trimmel.
Hallo, hi.
Lass uns doch mal teilhaben. Wie genießt du die Tabellenführung?
natürlich sehr. Also ja. Natürlich ein super Gefühl. Wir sind natürlich sehr stolz drauf, aber jetzt heißt natürlich, so lange wie möglich da oben zu bleiben.
Genau, es sind ja erst 3 Spieltage rum. Kann man so genießen, feiern gehen oder sowas ist natürlich nicht drin jetzt, oder?
Nein, also die Zeit haben wir nicht, dass wir da jetzt großartig feiern gehen. Wir regenerieren natürlich jetzt und bereiten uns dann schon auf das nächste Spiel vor.
Auch wenn du jetzt die Vorbildfunktion als Kapitän natürlich hast, könntest du ja trotzdem zugeben, wenn ihr so ein Bierchen getrunken habt nach dem Sieg 4-1 gegen St. Pauli. Das war ja echt ein geiles Ding.
Ja, also so ein Siegesbierchen ist natürlich immer drin, ganz klar. Aber ja, also wir wollten natürlich gewinnen. Das ist jetzt 4-1, wird es umso schöner. Und mich freut es natürlich sehr, dass die Jungs da jetzt immer Gas geben und dass wir jetzt so erfolgreich sind.
Ja, und war ja am Anfang gar nicht so abzusehen, Ende erster Halbzeit die 2 Tore gemacht mit so einem Doppelschlag und 1 davon hast du mit einem langen Einwurf vorbereitet. Konntest du diese langen Einwürfe, konntest du es immer schon? Also hast du immer schon diesen Schwung und diese Kraft in den Arm gehabt?
Ja, das ist halt natürlich viel Technik. Ich muss ehrlich sagen, durch meine Schulterverletzung wird es immer schwieriger. Aber natürlich war das einstudiert und mir hat das die Woche auch schon mal angesprochen und ist natürlich Wahnsinn, wenn das dann zweimal funktioniert.
Ja, das ist großartig. Wie lange trainiert man dann sowas? Also ist es dann klar, es gibt Eckball, Freischusstraining und so, ne, wo man dann weiß, wohin laufen die Leute, wer blockt wen frei und so weiter. Ist das quasi genauso? Also sagt man dann so, jetzt machen wir 10 Minuten Eckentraining, jetzt machen wir 10 Minuten mit dem Trimi noch Einwurftraining.
Nee, also so genau haben wir das jetzt nicht trainiert. Eckbälle, Freistöße natürlich. Mhm. Das braucht seine Zeit und aber bei den Einwürfen, das haben wir halt einfach nur so in der Videoanalyse natürlich angesprochen und mit dem Sebastian vorne einen robusten großen Stürmer, der ist halt perfekt, damit er die Bälle verlängert. Und das hat halt super funktioniert.
Ja. Man hört es gleich, du bist Österreicher, du bist in Oberpullendorf geboren. Das ist im Burgenland, richtig?
Genau.
Beschreib mal, wie sieht's da aus? Was ist so, wie muss man sich das vorstellen? Wo bist du groß geworden?
Also ich bin groß geworden in einem sehr, sehr flachen Bundesland in Österreich. Wenig bis gar keine Berge. Viel Wein, sehr, sehr große Weingegend.
Schön, also auch schön warm.
Genau, ja, und natürlich viele Dörfer, wenige Einwohner in den Dörfern, also sehr ländlich. Und ja, war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Und was hat der kleine Christopher Trimmel immer so gemacht den ganzen Tag, außer dass er immer auf dem Fußballplatz war?
Boah, viel. Ja. Viel. Natürlich, ja, die Kinder sind zu jeder Zeit da draußen. Ja, eigentlich immer unterwegs. Und von dem her, wenig zu Hause, mehr in der Natur.
Unterwegs und draußen. Kriegst du denn viel Natur in Berlin jetzt auch so mit?
Ja, das ist natürlich möglich. Also mit dem Grünewald, wo ich sehr viel bin, mit meinem Hund und mit meiner Frau, ist das natürlich jederzeit möglich.
Wenn man in so einer ländlichen Region groß wird, wie ist es, wie hast du, und das bestimmt ja so, wenn man dich sieht oder du dein Trikot nach dem Spiel ausziehst, fällt einem das ja sofort auf. Wie hast du die Liebe zu den Tattoos entdeckt?
Ja, also die Liebe zur Kunst, vor allem zum Zeichnen, zum Malen, war eigentlich schon von klein auf da. Habe immer sehr gerne gezeichnet, gemalt Und mit den Tätowieren, das kam halt dann später dazu. Ein sehr, sehr guter Freund, der auch meine Tattoos alle gemacht hat, den kenne ich auch schon Ewigkeiten und durch ihn bin ich halt dann auch zum Tätowieren gekommen und ja, das macht natürlich mega Spaß.
Und diese Leute, die du dann kennst, kennst du die auch der Jugend schon oder dann aus Wien, sage ich mal, wo du ja auch jahrelang Fußball gespielt hast?
Nee, auch schon von der Jugend. Also ja. Mit dem war ich echt schon in der Grundschule gemeinsam. Er ist halt dann Tätowierer geworden. Aha. Ich Fußballer, da haben sich so ein bisschen die Wege getrennt, aber danach haben sich unsere Wege wieder gefunden und von dem her, ja, ist eine tolle Geschichte und dachte selber nicht, dass mir das Tätowieren so viel Spaß macht, aber das ist echt mein nächstes Ziel, wieder ein Hobby zum Beruf zu machen.
Ja, das habe ich gelesen. Es ist auf jeden Fall, das steht für dich schon fest, nach der Karriere wirst du Tätowierer, oder?
Genau, also das ist mein nächstes großes Projekt. Habe ich auch schon jetzt so ein bisschen am Laufen, bin schon am Zeichnen, am Entwerfen, auch schon am Tätowieren. Aber wird natürlich wie ähnlich beim Fußball natürlich am Anfang ein harter Weg. Man muss natürlich viel machen. Aber ja, also ich werde das auf jeden Fall genauso wie beim Fußball auf jeden Fall machen.
Ja, man kann sich das auch angucken, also auf deiner Website christopher-trimmel.com, da sind ein paar Tattoos von dir und sieht man Fotos, finde ich ganz interessant, auch auf deinem Instagram-Account sieht man dich beim Tätowieren, das ist echt ganz spannend, sich das anzugucken. Was war denn eigentlich dein erstes Tattoo?
Mein erstes Tattoo war am Fuß, das sieht man natürlich beim Fußballspielen eher weniger, weil die Socken im Weg sind, das war ganz klassisch ein Tribal, war halt damals so in, gefällt mir noch immer, weil ich bin sowieso der Meinung, dass eigentlich jedes Tattoo, auch wenn es vielleicht so mehr ein Trend-Tattoo war, es erinnert mich trotzdem an eine schöne Zeit in meiner Jugend, von dem her hat es auch eine ganz spezielle Bedeutung und ja, das war mein erstes Tattoo. Mhm.
Viele sprechen ja so, wenn die anfangen, sich zu tätowieren, von einer Sucht. Merkst du das auch an dir und an anderen Leuten?
Ja, es kann schon zu einer Sucht führen, ganz klar. Das merkt man auch immer wieder. Es gibt natürlich auch, man muss halt natürlich auch unterscheiden zwischen, ich will ein Tattoo, weil es einfach cool ist. Ich will ein Tattoo, weil es vielleicht der Trend so ist. Bei mir ist es Kunst und bei mir geht es nicht jetzt nur, damit ich auf der Haut trage, sondern mir ist auch wichtig, welcher Künstler das macht. Mein Tätowierer ist für mich ein Wahnsinnskünstler und der hat auch bei meinem kompletten rechten Arm und auch bei meinem kompletten Rücken dazu, hatte er freie Hand. Also der hatte komplett mein Vertrauen. Ich wusste, das wird toll und ich habe ihn da einfach freie Hand gelassen und der hat einfach gemacht. Und das hat natürlich auch eine ganz spezielle Bedeutung dann für mich.
Das musst du, darüber sprechen wir jetzt intensiv, weil das finde ich total spannend. Also, wenn man die Bilder von dir sieht und Thorsten Matuschka, dein früherer Mitspieler, hat es auch mal gesagt, sowas Krasses hat er noch nie gesehen. Also, da ist wirklich kaum noch Platz auf deinem Körper. Dein ganzer Rücken, erzähl mir, was stellt das dar, was du drauf hast? Und was ist es? Also, für mich sieht es aus wie ein Oktopus oder sowas, ne? Der sich mit seinen Saugnäpfen da sich einem gegenüberstellt.
Genau, also es ist es gibt natürlich beim Tätowieren verschiedene Stile. Ich habe da mit dem rechten Arm auch mit dem japanischen Stil begonnen, wollte aber von Beginn an unbedingt einen Oktopus haben. Also sehr, sehr viele Tätowierer in der Szene haben einen Oktopus, weil er eben durch die Zweideutigkeit, er hat Tinte im Blut, bedeutet das schon sehr viel, aber mich ist halt an und für sich das Wesen sehr gut und ich wollte nicht den klassischen Oktopus, also sehr, sehr viele Menschen haben den Oktopus, sage ich jetzt mal im Comic-Style, da erkennt man den Fisch sofort. Ich wollte da aber den ganzen in Realistik haben. Wir waren damals in Wien, kann ich mich noch erinnern, sogar im Haus des Meeres, wir sind so ein Zoo und haben uns da in echt Oktopus angeguckt und auch fotografiert. Und genauso habe ich ihn jetzt im Rücken. Er ist vielleicht schwieriger zu erkennen. Er ist ein Realistik-Oktopus, aber trotzdem, er bedeutet sehr viel. Und ist eigentlich genauso, wie ich ihn haben wollte.
Und Zweideutigkeit deshalb, weil also das Tier ist bei Tätowierern beliebt, weil man quasi Tinte im Blut hat und man mit genau. Tinte natürlich tätowiert so und das auch unter die Haut sticht und das dann quasi auch im Blut hat sozusagen. Genau. Wenn du sagst, aber du hast ja im Tätowierer freie Hand gelassen, also ihr habt aber schon vorher, hast du seine Zeichnungen gesehen und hast gewusst, so wird das aussehen.
Ja, aber das ist halt, er hat schon sehr, sehr lange Tätowierer und macht sehr viel in Freihand. Also der hat halt echt beim Rücken und auch bei meinem rechten Arm den Hautstift in die Hand genommen, hat da mal gezeichnet, entworfen. Dann waren halt sehr, sehr viele Striche auf meinem Rücken und der hat sofort losgelegt. Also da wurde nicht viel, sage ich mal, im Computer gemacht, viel besprochen, sondern ja, der hat das eigentlich schon alles im Kopf durch die Erfahrung. Und ja, das ist natürlich dann schon ein Vorteil und es geht natürlich auch alles viel schneller.
Wie lange dauert das dann, bis man so einen ganzen Rücken voll hat?
Naja, bei mir waren es um die 70 Stunden reines Tätowieren. Hört sich zwar viel an, aber ist für diese Größe und für diese Art des Tätowieren schon schnell.
Ist es an sich nicht viel Zeit. Jetzt hast du es angesprochen, das ist ein japanischer Stil. Ich habe auch ein Foto von dir entdeckt. Da bist du vor ein paar Wochen war das auf der Tattoo Convention in Berlin gewesen, hast da einen Japaner getroffen und man sieht auf dem Foto, wie deine Fans, ja, wie deine Fußballfans, stehst du neben ihm, hast ein Grinsen im Gesicht. Ist das ein großes Tätowier-Vorbild, den du da getroffen hast? Und wer war das überhaupt?
Genau, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hat mich da eingeladen, der ist schon sehr, sehr lange in der Tattoo-Szene, der Mick, und ich hatte die Ehre, dass ich halt die großen Tätowierer da kennenlernen durfte. Und der Sieger, das ist eben der Japaner, der ist sehr beliebt auch in der Szene und sehr bekannt und der macht eben genau diesen japanischen Stil. Und ja, ich durfte ihn kennenlernen, mit ihm quatschen, durfte sogar hinter seinem Tattoo-Stuhl durfte da stundenlang zuschauen und ihn jederzeit fragen. Also das war schon ein spannendes Erlebnis.
Kann man das vergleichen irgendwie mit einem Fan, mit einem Fußballfan, der sich freut, dich zu sehen und du freust dich, die Jungs zu sehen und mal hinter ihrem Stuhl zu stehen stundenlang?
Genau. Also kann man eigentlich genauso umlegen. Also ich habe mich da genauso drauf gefreut, endlich mit den Jungs zu quatschen. Ganz klar, Autogrammkarten hatten sie leider keine mit.
Ja, genau.
Aber nee, es war schon, kann man schon vergleichen.
Als Autogramm, das Autogramm lässt man sich ja dann direkt auf die Haut auch tätowieren. Das macht man ja nicht so auf Autogrammkarte, ja, genau. Früher war das ja in Japan so, da waren die Tätowierten, gehörten ja zur Mafia, ne? Yakuza. Heute ist es aber anders, hoffentlich in Japan.
Ja, also man muss schon noch unterscheiden, dass das Tätowieren da trotzdem noch man muss da aufpassen. Also es ist mittlerweile sogar so, ich war selber nicht da, aber durch Freunde und Bekannte sehr viel gehört, dass das sogar jetzt mittlerweile nur mehr von Ärzten durchgeführt werden darf, das Tätowieren, was natürlich die Tattoo-Szene sehr in den Untergrund drängt, was sehr schade ist. Aber trotzdem sind sehr, sehr stark tätowierte Leute, werden immer wieder oder werden oft natürlich mit der Mafia in Verbindung gebracht. Weil es halt ganz einfach so früher der Trend war und auch heute noch ist.
Wie bist du denn eigentlich, ich habe schon verstanden, es ist so ein fließender Prozess bei dir gewesen, ne? Zeichnen, Kunst, da liegt das Tätowieren ja dann auch näher. Ne? Wann war das klar, dass du das auch selber mal machen willst? Also, dass du selber nicht nur Tattoos haben willst, sondern auch Leute tätowieren willst, dass es dir Spaß macht?
Also der Zeitpunkt war eigentlich genau vor 5 Jahren, da ist eben mein Tätowierer nach Wien gezogen, was für mich natürlich super war. Ich war da einfach jede Woche in seinem Studio, habe zugeguckt, er hat mich tätowiert. Ich war einfach so da, weil er einfach ein sehr, sehr guter Freund war. Irgendwann mal kam er auf die Idee, ob wir nicht mal gemeinsam was zeichnen wollen. Bei mir in der Wohnung. Dann haben wir uns da zusammengesetzt und gezeichnet und er hat gesehen, dass ich halt ein Talent dafür habe, eben weil ich das schon von klein auf gerne gemacht habe. Und er hat damals gesagt, dass er eigentlich immer weniger tätowieren möchte, sondern mehr sich in die Malerei reinbewegt. Und er würde aber gerne sein Talent ob ich nicht Lust habe, sein Lehrling zu werden. Mhm. Und ich habe dann sofort Ja gesagt. Dann hat dieser Prozess halt so begonnen. Und ich bin halt dann leider nach Berlin, oder nicht leider, aber ich bin nach Berlin, und er hat aber gesagt, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil so kann ich meinen eigenen Stil entwickeln, wenn ich da jetzt alleine sitze, und wir können natürlich jederzeit per WhatsApp und Telefonie uns über die Zeichnungen, Malereien und Tätowierungen unterhalten.
Ist ja ganz cool mittlerweile, ne? Früher wäre das gar nicht denkbar gewesen. Da kann man auch Videotelefonie einfach machen, zeigen, hey, so sieht es aus, was hältst du davon? Hast du eine Idee, wie ich das machen kann, wie ich das machen kann, ne?
Genau, also das ist natürlich perfekt jetzt. Geht so schnell, man kann auch jederzeit vor einer Session noch kurz anrufen, um Rat bitten. Also das ist echt gut heutzutage. Cool. Und ja, und das macht mir eigentlich jetzt richtig Spaß.
Und es stimmt es, dass du auf Schweineleder übst? Also, dass du dir da, wie stelle ich mir das vor?
Ja, es gibt die Möglichkeit. Also, das ist halt, es gibt so eine Kunsthaut, dass man, viele probieren es natürlich auch auf Schweinehaut, aber die Schweinehaut ist zwar die ähnlichste zum Menschen, aber ist trotzdem, wenn man jetzt, keine Ahnung, immer auf Schweinehaut übt und dann kommt da, ja, eine Frau zum Tätowieren mit einer dünnen, feinen Haut ist trotzdem ein Unterschied da. Und von dem her habe ich natürlich nie auf Schweinehaut, sondern auf Kunsthaut am Anfang mal so ein bisschen getestet. Mhm. Aber da ging es nicht so um sage ich mal, die Tiefe, sondern da ging es mehr um die Maschinenführung. Aber beim Tätowieren, also jeder Mensch hat eine andere Hautstruktur. Jeder Mensch einer hat feinere Haut, einer dickere Haut, die Körperstelle ist jedes Mal anders. Also das gibt so viele Unterschiede, das kann man eigentlich gar nicht so jetzt genau sagen, üb da, das ist genauso wie beim Menschen. Also das wird nicht funktionieren.
Schwierig. Du hast also eine Tätowiermaschine auch zu Hause stehen?
Genau.
Okay. Braucht man denn dafür eine Genehmigung? Also in Deutschland braucht man doch für alles irgendwie einen Stempel drauf vom Amt oder so.
Genau, naja, es gibt natürlich in Deutschland, so wie in Österreich jetzt, fürs Tätowieren nicht sehr, sehr viele Auflagen. Okay. Es kann eigentlich jeder Mensch zu Hause tätowieren. Du kannst da theoretisch sogar Materialkosten verlangen ohne Gewerbe. Okay. Aber natürlich ist es in meinem Sinn, Gewerbe anzumelden, weil ich möchte das später dann natürlich auch in Österreich weiterführen. Von dem her wird schon eigentlich jedem Tätowierer empfohlen, mal eine sogenannte Lehre. Offiziell gibt es ja keine Lehre als Tätowierer, aber es gibt diverse Kurse, es gibt Hygienekurse. Die Hygiene ist sowieso das Um und Auf beim Tätowieren. Man sollte sich schon vorbereiten und auch in so einer, sage ich mal, freiwilligen Lehre beim aktiven, guten Tätowierer gehen.
Du sprichst gerade Hygiene an. Also es gab ja mal den Fall, weil du bist ja auch Fußballer und hast auch Mitspieler schon tätowiert, darüber sprechen wir gleich, aber weil du Hygiene gerade gesagt hast, es gab ja mal diesen Fall von Guillermo Varela von Eintracht Frankfurt, ne? Der ist ja damals gefeuert worden, hast du mitbekommen, für die Zuhörer jetzt nochmal. Das war vor dem Pokalfinale, quasi nicht vor diesem, sondern letztens, wo Frankfurt gegen Dortmund gespielt hat. Der hat sich quasi ein Tattoo stechen lassen, dann hat sich das, glaube ich, entzündet und dann konnte er quasi nicht spielen oder war verletzt quasi dadurch und ist dann gefeuert worden. Wie ist das denn, wann darf man sich überhaupt als Fußballer tätowieren lassen? Wie sind da die Regeln bei euch? Gibt es da welche oder auf was muss man da achten?
Also bei uns im Club speziell gibt es keine Regel dafür, aber man muss natürlich schon darauf achten, wann man tätowieren geht. Ich habe an meinem Körper jetzt, glaube ich, über 140 Stunden reines Tätowieren und ich war nicht einmal krank, es hat sich nicht einmal irgendwas entzündet. Aber es kann natürlich immer wieder passieren, ganz klar. Aber ich bin in Wien im Monat zweimal tätowieren gegangen. Und es war aber immer Anfang der Woche, so lange wie es geht, weg vom Spiel natürlich. Ja. Und was jetzt das Wichtigste ist, man soll jetzt nicht beim Tätowierer den Helden spielen und 4 Stunden volle Schmerzen aushalten. Man muss schon ehrlich sein und sagen, wann irgendwann mal Schluss ist. Ja. Weil man muss denken, der Körper ist irgendwann mal so erledigt, genau dann entzündet sich was und genau dann wird man krank, wenn man da halt über diesen Punkt drüber geht. Das ist ganz wichtig, aber das wird ja heutzutage normalerweise vom Tätowierer sowieso so kommuniziert und man merkt es ja selber als Tätowierer auch, ob derjenige, der Kunde auch Schmerzen hat. Mhm. Und dann muss man halt entweder aufhören oder auch mehrere Pausen machen.
Mhm. Wer hat denn jetzt ein Tattoo schon von dir in der Mannschaft?
Also aktuell kein Spieler. Ich hatte einen Spieler, der ist schon weg von Union. Unsere Masseur tätowiere ich aktuell noch. Das ist noch ein größeres Projekt.
Ja?
Ansonsten sind es einfach Leute aus Berlin und Umgebung.
Ja. Und was heißt, es ist ein größeres Projekt bei Masseur? Was steht da noch an? Was
ja, kriegt der alles? Der hatte auch ein älteres Tattoo am Pan und der wollte das weghaben, also Cover. Aha. Cover ist immer was Schwieriges.
Ja.
Und er auch den japanischen Stil und das ist eigentlich der halbe Fuß, also halbes Bein, geht fast übers Knie und deswegen größeres Projekt.
Ja, okay. Und Cover heißt, da ist ein altes Tattoo draus, findet er nicht mehr cool, so wie du vorhin gesagt hast, naja, es gibt halt Modetattoos und so weiter und das lässt man sich dann überstechen oder es wird eingebaut irgendwie.
Genau. Also ich sage, bin auch immer so ehrlich, das ist halt einfach sehr, sehr schwierig für einen Tätowierer, wenn man ein altes Tattoo überstechen muss oder soll. Es gibt halt oft die Möglichkeit, da passt es halt dann, da funktioniert es. Ansonsten ja, empfehle ich eigentlich den Leuten immer lasern zu gehen. Es gibt ja auch schon mittlerweile so viele Firmen, die das machen und anbieten, dann ist das auch nach einem halben Jahr, eigentlich wieder fast weg und dann kann man eigentlich komplett neu wieder tätowieren gehen.
Es gibt ja ganze Fernsehsendungen mittlerweile zu dem Thema, ne? Tattoo Nightmares und so heißt es. Guckst du dir sowas
genau.
an im Fernsehen?
Genau, ja, wenn ich Zeit habe, immer. Also ist natürlich immer für mich interessant. Wie du schon gesagt hast, es gibt viele, viele Serien in Amerika natürlich auch.
Ja.
Aber ich bin halt mehr in der Szene interessiert, gibt mittlerweile auch fast von jedem guten Tätowierer schon DVDs, die bieten Workshops an. Mhm. Man kann ja sogar live an Workshops, am Mal- und Tätowier-Workshops teilnehmen. Also die Szene wird immer größer und es bietet auch immer mehr Möglichkeiten an, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen kann man das Ganze eigentlich schon wirklich fast zum Fußball überlegen. Also es gibt viele Möglichkeiten, seine Schwächen weiterzuentwickeln und zu verbessern. Von dem her bin ich da dran.
Das finde ich super. Also viele, viele Fußballer kümmern sich ja auch gar nicht so um, was passiert nach der aktiven Karriere. Ne? Aber wenn man natürlich so ein Hobby hat, auch wie du, und das schon weiß, da gehst du wirklich gezielt auch schon drauf und sagst, hey, ich will sowieso Tätowierer werden, dann mache ich da natürlich so Workshops oder gehe auf die Tattoo-Convention und informiere mich da und werde da besser. Und du machst es ja quasi schon nebenberuflich, ne? So kann man das schon sagen.
Genau.
Ja.
Genau, also das war eigentlich immer so, also die letzten Jahre vor allem schon so mein Ziel. Wusste natürlich nicht, dass es so schnell und so sage ich jetzt mal, einfach für meine Verhältnisse klappt. Ich meine, klar, Fußball wird trotzdem mein Hauptberuf bleiben, auch jetzt noch.
Ja.
Und da setze ich auch volle Energie rein. Deswegen ist es für mich so in der Regel meistens möglich, einmal die Woche zu tätowieren, weil es halt anderes trotzdem sehr, sehr anstrengend auch wird, weil die meisten glauben halt, okay, du sitzt nur da und bewegst dein Handgelenk, aber ich glaube, wenn man mal jeder Tätowierer weiß, dass wenn man mal so 5-6 Stunden am Stück tätowiert, das ist schon sehr, sehr anstrengend, von dem her hält sich das in Grenzen und natürlich auch das Feedback, das ist mir natürlich am wichtigsten von den Kunden.
Ja.
Und,
waren denn alle zufrieden bislang?
Ja, und das ist ja das Schöne dran. Also ich war von Beginn an ehrlich und habe jedem Kunden gesagt, was ich halt machen kann, was nicht, wo ich halt noch mich weiterentwickeln möchte.
Mhm.
Und manchmal, klar, sind es halt meistens Freunde, Bekannte, aber wenn du irgendwann mal dann deinen ersten Unbekannten, sage ich mal, Kunden hast, ist da wie beim ersten Fußballspiel irgendwie so ein bisschen trotzdem Spannung da. Man ist ein bisschen nervös, aber jetzt nicht so, dass man mit der Hand zittert, aber umso schöner ist es halt dann, wenn die Leute mega zufrieden sind und heutzutage, man weiß es ja, mit Instagram, Facebook verbreitet sich das halt dann ganz schnell.
Ja.
Und und dann hast du auch gleich mehr Anfragen und von dem her läuft das eigentlich ganz gut.
Ja. Was war so das Verrückteste, was die Leute mal haben wollten von dir?
Also ich habe jetzt bei einem Kunden beide Kniescheiben tätowiert, was schon sehr außergewöhnlich ist.
Ja.
ja, auch begonnen am Arm, mega zufrieden, linke Kniescheibe, rechte Kniescheibe und jetzt will er schon die ganze Brust haben. Also
ja, sehr
das
gut.
Macht natürlich
Stammkunden.
Das macht natürlich, genau, also ja. Ich habe jetzt mittlerweile auch 2-3 Stammkunden und das macht halt auch Spaß. Da hat man dann größere Projekte, man kann da ja mehr entwerfen. Das ist halt natürlich schon auch eine neue Herausforderung.
Ist auch schon mal was missglückt, was du vielleicht noch retten konntest oder so?
Nee, das ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Ich meine, ich sag jetzt mal, das Schlimmste, was halt so passieren kann, ist halt erstens mal, wenn man Dinge macht, die man nicht kann, aber das wird bei mir nie passieren, weil so ehrlich bin ich. Ja. Ja, und wenn man sich halt versticht, wenn man mit der Nadel zu tief geht und die Haut halt einfach zerstört. Und das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, weil ich mich da halt immer antaste. Man merkt halt dann eh ziemlich schnell, welche Haut der Kunde halt hat. Und mit der Erfahrung kommt natürlich das auch besser, damit man halt weiß, wie tief man halt gehen kann. Aber ja, es gibt immer wieder Kunden, wo jetzt, sage ich mal, die Farbe vielleicht nicht ganz so drin bleibt. Aber das ist halt meistens so, dass mit den Kunden, die meisten sind schon tätowiert und die wissen das auch, weil das ist halt einfach so. Also es gibt auch Körperstellen wie die Kniescheibe, da geht halt auch danach beim Abheilen die Farbe raus. Und das ist halt auch normal, wenn man dann ein zweites Mal kommt und halt nochmal nachtätowiert. Von dem her aber Schlimmeres ist mir noch nie passiert.
Sehr gut, dann drücke ich die Daumen, dass es auch weiterhin so bleibt. Ich habe auf Instagram gesehen, du bist mit Benny Köhler auch befreundet, richtig?
Genau.
Der hat ja auch diverse Tattoos. Durftest du da auch mal ran bei ihm schon?
Ja, er sagt immer wieder, ich soll was machen. Bis jetzt haben wir es noch nicht ganz geschafft, weil er lässt sich jetzt auch viele Realistik tätowieren. Ja. Soweit bin ich halt noch nicht, aber das ist halt die Art von Tätowieren, wo ich hin möchte. Und wenn man so ein Foto von seiner Tochter auf der Haut legt und genauso auf der Haut haben möchte, da gehört schon viel Erfahrung dazu. Und die sammle ich jetzt und auf jeden Fall möchte ich Realistik-Tätowierer werden.
Ich habe auch gesehen, auf deiner Website hast du genau diese Zeichnung auch drauf, ne? Also du hast viel Porträts, Menschen, realistische Sachen. Und da entwickelst du dich jetzt gerade hin. Nochmal vielleicht zu Benny Köhler zurück. Wer das nicht weiß, der ist ja Spieler bei Union gewesen, ist dann an Krebs erkrankt. Wie geht's ihm mittlerweile?
Super. Also alles gut. Also der hat eine sehr, sehr schöne, happy family. Genießt auch die Fußballerpension. Den geht super. Also kann man nichts sagen.
Super, das freut, glaube ich, jeden von uns, weil man die Geschichte ja damals verfolgt hat. Ihr habt euch damals zum Beispiel aus Solidarität auch die Haare abrasiert. Wie war die Zeit für dich damals, wenn du mit ihm befreundet bist, als diese Nachricht kam von seiner Erkrankung?
Ja, es war schon hart. Also das nimmt einen schon mit, wenn man da halt täglich mit ihm zusammen ist, arbeitet und dann kommt das von heute auf morgen so. Klar, bei solchen Geschichten, im ersten Moment geht man natürlich immer vom Schlimmsten aus, aber mit der Zeit hat auch er uns klar gemacht, er wird das schaffen, ne? Und wenn das er von sich selber so geht, dann ist das halt eine Wahnsinnseinstellung und von dem her Hut ab vor Benny, wie er das gemeistert hat und ich glaube, er hat vielen, vielen Menschen damals auch mit seiner Einstellung, mit so einer Krankheit umzugehen, auch viel Angst genommen. Und zu der Zeit war er wirklich oder ist noch immer ein mega, mega Vorbild. Von dem her Hut ab nochmal. Und das war ja für uns auch eine harte Zeit, aber auch eine lehrreiche Zeit.
Mhm. Themenwechsel, welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
Ja, schon eine große Rolle. Also ist auch sag ich mal, Beruhigungs- oder Konzentrationsmusik beim Tätowieren, beim Malen, also schon ganz wichtig und höre ich schon gerne.
Jetzt beruhigend ist gut, jetzt habe ich mir mal hier an der Stelle rausgesucht, System of a Dawn, Chop Suey, das hast du auch auf deiner Website, ich probiere es mal hier jetzt abzuspielen, dass wir mal kurz reinhören können, ne? Also das ist eher so der beruhigende Teil da dabei, ja? Aber das ist schon richtig harte Musik, ne? Was du da hörst. Also beruhigend, jetzt hören wir nochmal. So geht es dann eher ab bei dir, ne? Also beruhigend ist was anderes, finde ich, du.
Ja, mich beruhigt solche Musik.
Ja, bringt dich runter irgendwie? Oder also es pusht dich jetzt nicht oder nutzt auch, es auch dafür? Ja, kommt drauf an, welcher dafür, Song halt. Ne?
Also,
ja.
Genau, also mit solcher Musik groß geworden, ist einfach so immer wieder sehr viel auf sehr viel Festivals in meiner Jugend unterwegs gewesen, fast alle meine eigentlich alle meine Lieblingsbands live gesehen, auch System of a Down, ich glaube 4-mal live gesehen. Mhm. Ja, also ist beides, pusht mich, bringt mich runter, höre ich immer wieder gerne. Ja. Von dem her.
Bist du selbst auch musikalisch irgendwie, spielst ein Instrument, spielst in einer Band oder hast du es vor?
Nee, also in meiner Jugend wäre es auch so ein Traum gewesen. Habe leider nur 4 Jahre Klavier gespielt, leider. Würde ich jetzt wirklich gerne wieder können, aber ist jetzt eher schwieriger. Aber mein bester Freund, der ist sehr, sehr musikalisch, hat immer wieder in Bands gespielt. Spiele auch aktuell in einer Band und von dem her ist das der Bezug da eigentlich immerhin, aber ich spiele leider kein Instrument mehr.
Aber dafür spielst du sehr gut Fußball und hier ist ja eigentlich ein Fußball-Podcast, dazu sind wir jetzt noch gar nicht so richtig gekommen. Du spielst ja mittlerweile 4 Jahre bei Union, davor 6 Jahre bei Rapid Wien. Wie war die Zeit damals in Wien?
Auch schön, also genauso wie jetzt. Also ich hatte eigentlich beim Fußballspielen immer eine gute Zeit, natürlich mal erfolgreich, mal nicht so erfolgreich, aber immer eine schöne Zeit und auch Wien, eine super Stadt, ein super Fußballverein, ähnlich super Fans, also kann man echt vergleichen mit Union Berlin und ich glaube Wien und Berlin, also es kann einen schlechter treffen.
Ja, absolut, kann ich bestätigen. 2 tolle Städte, 2 tolle Vereine und du bist in einer Statistik 2. hinter Hans Krankl, weißt du das eigentlich, in welcher?
Ja, ich weiß es. Der schnellste Hattrick war das, ja. Also der zweitschnellste.
6 Minuten hast du nur gebraucht, damals gegen Kärnten war das. Beschreib mal, wie lief das ab? Ich habe die Tore nicht vor Augen. Weißt du sie gar nicht mehr?
Ja, natürlich. Ja. Man muss dazu sagen, also ich bin, als ich Profi geworden bin, war ich Stürmer. So. Ja. Wurde dann irgendwann mal ins Mittelfeld umfunktioniert und später dann zum Verteidiger. Mhm. Und damals war es einer meiner ersten, ich glaube der 10. Einsatz von mir bei der Profimannschaft. Bin damals in der Halbzeit reingekommen, es stand 1-1 ja. zu Hause, habe dann einen Elfmeter herausgeholt, der wurde verschossen, habe dann ein Tor aufgelegt und eben die 3 Tore ja. in 6 Minuten. Also
großartig.
Das ging alles so schnell. Man kann es danach natürlich jetzt erzählen, aber wie es damals gefühlsmäßig ausgesehen hat, kann sich, glaube ich, jeder Fußballer denken.
Das ist Wahnsinn, ne? Das kann man, glaube ich, jemand, das ist so wie wenn man irgendwie Kinder kriegt oder so, das kann man jemand gar nicht beschreiben, der das noch nicht erlebt hat. Ne? Das ist immer genau, so unsere also, Journalistenfrage danach, wie fühlt sich das an? Das kannst du gar nicht beschreiben.
Nee, was er damals noch dazugekommen ist, ich habe irgendwie dann die Woche drauf, haben wir in der Europa League Qualifikation in Zypern, glaube ich, gespielt, habe ich in der Nachspielzeit das entscheidende Tor gemacht und eine Woche drauf wurde ich ins Nationalteam einberufen. Also das ging ja, die Kurve ging ja da wirklich so nach oben und ich wusste gar nicht, da war der Hattrick schon wieder komplett vergessen, wie ich da auf einmal im Nationaltrikot da stand. Ne?
Wusstest gar nicht, wie dir geschieht, ja.
Genau, aber da ist es eben dann wichtig, dass man ein bodenständiger Typ ist, der eigentlich so Star-Allüren gar nichts hält und einfach sein Ding macht.
Das sagt bloß, du hast also nicht 3 Ferraris zu Hause und 200 Lederjacken.
Nee.
Okay. Was ist so, hast du aber ein Laster, also irgendwas, was du dir mal, sag ich mal, gönnst als Belohnung, wenn du gut gespielt hast oder so?
Ja, also ich hab schon von Beginn an meiner Karriere eigentlich immer auf meine Harley-Davidson hingespart. Mhm. Das war eigentlich immer mein Traum. Das habe ich dann auch so durchgezogen. Hat natürlich am Anfang ein bisschen länger gedauert, weil ich das Motorrad schon quasi in meinem Kopf hatte, aber das war kein Original, sondern es war natürlich ein kompletter Umbau.
Ja, klar,
komplettes Custom-Bike. Ja. Und ich habe die dann auch, glaube ich, über ein Jahr umbauen lassen. Mhm. Und habe sie dann endlich bekommen. Und das ist schon so mein Stolz. Also das Ding, da habe ich wirklich lange drauf gespart und das habe ich mir dann auch gegönnt.
Ja, es passt ja dann auch, ne? So dieser Künstler mit Tattoos und dann, ne, dass du dein keine Original-Harley nimmst, sondern eine, die so aussieht, wie du es natürlich willst und du es dir vorstellst.
Genau,
wie,
genau.
Wie überrascht warst du, als du Kapitän geworden bist bei Union?
Ja, schon sehr. Also muss man schon sagen, natürlich, der Felix, der hat die Sache ja natürlich sehr, sehr gut gemacht. Natürlich ein neues Trainerteam, viele neue Spieler, das ist, da werden halt oft natürlich so die Karten jetzt neu gemischt, aber es war natürlich auch ein sehr, sehr gutes, offenes Gespräch, auch mit Felix.
Felix Groß, ja, muss man dazu sagen, genau, der Mitspieler, genau, der Felix es vorher Groß gemacht hat, ja. Mhm.
Genau, und es war ja keine Entscheidung gegen Felix, sondern
also war der sauer irgendwie oder wie hat der reagiert?
Nee, gar nicht. Also das war ja so auch von ihm so ein bisschen auch mitgesprochen. Ich glaube, wenn er unbedingt gewollt hätte, wäre er wahrscheinlich eh noch immer Kapitän. Aber wir haben das halt gemeinsam, Mannschaft plus Trainerteam, so entschieden, dass es so besser ist. Und das ist natürlich eine große Ehre für mich.
Mhm. Wie ist denn so dieser neue Trainer, der Urs Fischer? Ist ja ein Schweizer. Wie würdest du ihn beschreiben aus deiner Sicht?
Er ist ein ja, sehr hungriger Trainer. Man merkt jeden Tag, dass er wirklich jeden Spieler besser machen möchte. Also es wird keinen Tag geben, wo sich ein Spieler vernachlässigt fühlt. Man merkt richtig, die Gespräche sind ihm wichtig. Egal, ob es jetzt der Kapitän ist oder der Nachwuchsspieler, der noch nie im Kader war. Die Gespräche sind die gleichen. Er will jeden entwickeln, von dem her, das macht schon mega Spaß, mit ihm zu arbeiten.
Der wirkt so ganz ruhig, auch bei uns immer auf dem Sender, ne? So ganz bedächtig, wie so ein typischer Schweizer, würde man sagen. Wird er auch mal laut irgendwann, wenn was nicht so läuft, wie er will?
Klar, also die Fehler spricht er dann genauso direkt und ehrlich an, wie auch die guten Sachen. Und das ist ja auch ganz wichtig. Also man kann ja nicht jetzt einfach die Fehler jetzt irgendwie weglächeln, sondern die sind ja eben auch dazu da, damit man sich weiterentwickelt, das weiß er auch. Und wenn aber die Basics, ich sage mal die Basics wie Laufen, Kämpfen, das, was man eigentlich ja täglich und immer abrufen kann als Fußballer, wenn du da, sage ich jetzt mal, die nicht abrufst, dann kann er schon wirklich sauer werden. Mhm. Dass ein Fußballer irgendwann mal einen schlechten Tag hat, das passiert, das sagt er auch immer wieder. Und meine Güte, jeder darf Fehler machen.
Ja.
Aber die Basic kannst du immer abrufen. Und wenn du das nicht machst, dann hast du aber mit jedem mit jedem Trainer auf der Welt Probleme. Das ist einfach so.
Ja, logisch. Weißt du was, ich habe mir jetzt nächste Frage aufgeschrieben und die stelle ich jetzt aber nicht, die Frage, weil ich habe aufgeschrieben, dass ihr euch gar nicht so ähnlich seid, du und der Trainer, und ob das Konfliktpotenzial birgt, weil ich hatte dieses Bild von dir im Kopf, Mensch, das ist ein Spieler, der hat den ganzen Körper voll Tattoos, der hört Musik, die so hardcore ist und geht voll ab und so. Aber jetzt, wo ich mit dir die Zeit gesprochen habe, weiß ich, du bist halt gar nicht der Typ, den man so, was man denkt, wenn man nur im Internet über dich liest, ne? Sondern du bist halt auch der, genau dieser, der halt genau das weiß, ne? So was du jetzt vom Trainer erzählt hast. Mensch, klar kann man seine Leistung abrufen, dieses Kämpfen und diese Grundtugenden, das kann man immer abrufen. Von daher seid ihr da schon ein bisschen auf einer Linie, oder?
Genau, genau. Also passt bis jetzt absolut. Mhm. Und deswegen ist es ja wichtig, also die Position für mich als Kapitän hat sich jetzt nicht großartig verändert. Also ich werde jetzt nicht meinen Charakter verändern dadurch. Das Einzige, was ich halt wirklich auch versuchen möchte, ist halt, ich weiß natürlich, diese Verantwortung ist halt natürlich jetzt eine größere. Mhm. Ich bin der verlängerte Arm vom Trainer am Feld. Ich versuche natürlich, vor allem während dem Spiel, wenn irgendwas nicht funktioniert, das so schnell wie möglich an meine Mannschaft weiterzugeben, in hektischen Phasen vielleicht ein bisschen Ruhe dann reinzubringen. Aber ich sage trotzdem, in erster Linie sind vor allem die älteren Spieler, und da habe ich von Beginn an alle älteren Spieler in die Pflicht genommen, wir sind dazu da, für die jungen Spieler die Stützen zu sein. Mhm. Und wenn es mal schlecht läuft, ein junger Spieler hat die Erfahrung noch nicht, dann müssen wir da stehen, wir müssen für die da sein und die sollen sich dann auch nach uns orientieren. Mhm. Und wenn das funktioniert und wir halt konstant unsere Leistung bringen, dann wird das auch immer funktionieren. Und das war eigentlich meine Herzensangelegenheit, weil das muss man halt schon von älteren, routinierten Spielern erwarten und auch einfordern, damit die halt wirklich konstant ihre Leistung bringen. Und das war mir halt ganz wichtig, weil es ist einfach zu wenig, wenn man jetzt Kapitän ist und jetzt dann sage ich mal, von 5 Spielen 3 gut macht und 2 aber schlecht. Ne? Das darf nicht passieren. Mhm.
Was mich auch beeindruckt hat, war jetzt nicht nur eure Leistung in den Spielen, sondern auch die Aussage von Sebastian Andersson, dass euer Stürmer, der schon 3 Tore in der Liga, 2 im Pokal gemacht hat, der hat gesagt, ich genieße jede Minute in der Mannschaft. Ist schwer zu sagen, warum ich treffe, ich bin einfach glücklich hier. Das ist ja schon eine sehr starke Aussage für einen Spieler. Ist das das, was euch gerade auch ausmacht, so diese Gemeinschaft?
Genau, also wir haben natürlich versucht, natürlich auch mit dem Trainerteam gemeinsam jetzt so einen richtig geilen Team-Spirit in die Mannschaft zu bringen. Der Trainer muss irgendwann Entscheidungen treffen. Es wird Spieler geben, die nicht ganz glücklich sind, die vielleicht nicht von Beginn an spielen oder gar nicht im Kader sind. Mhm. Aber wir in der Mannschaft, wir intern müssen dafür sorgen, dass trotzdem jeder Spieler in einer Art halt trotzdem glücklich ist da. Und es funktioniert ja nur, wenn alle mitziehen. Du brauchst die Spieler, die auf der Bank sitzen oder jetzt mal nicht im Kader sind, brauchst du ja genauso täglich am Training wie die Spieler, die jetzt von Beginn an spielen. Wir pushen uns gegenseitig, wir wollen uns gegenseitig weiterentwickeln. Und ich glaube, jeder Fußballer weiß, wenn er jetzt mal nicht im Kader ist, und sogenannten Abstellgleis ist, es hilft keinen, nicht mal ihn selber, wenn du dich da rausnimmst und weniger Gas gibst, es bringt keinem was, weder der Mannschaft noch ihm selber. Und das haben wir halt von Beginn an so ein bisschen reingebracht und man merkt wirklich, die Leute haben Spaß am Training und ich glaube, dieser Erfolg kommt ja nur dadurch, damit diese Harmonie, dieser Teamspiel, wenn der da ist, dann funktioniert es halt einfach. Dann gewinnst du halt mal Spiele, wo du, sage ich jetzt mal von der Statistik her, das war jetzt gegen St. Pauli, habe ich ja auch schon die Statistik bekommen, das war ja nahezu ein ausgeglichenes Spiel. Also war
ihr
ja
hattet fast auch wenig 50, Torschüsse, 50. Genau, und habt die aber gemacht.
Ja, genau, und wir haben halt einfach 4-1 gewonnen und auch solche Dinge, wir glauben halt dann mehr dran, wir waren halt insgesamt gemeinsam heller, wacher und man muss auch sagen, auch die letzten Spiele, wurde fast immer von der Bank entschieden. Also die Spieler, die reingekommen sind, haben halt die Tore gemacht. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil wenn du keinen guten Spirit hast und die Spieler sind sauer, die auf der Bank sitzen, dann werden sie genauso spielen. Mhm. Aber wenn sie jetzt nicht sauer sind, sondern sie nehmen das positiv aus und sind hungrig, wenn sie reinkommen, wollen sie den Trainer beweisen, Trainer, beim nächsten Spiel spiele ich von Beginn an, dann kommt halt diese Reaktion raus. Und das ist halt natürlich schon sehr gut.
Mhm. Auch so ein Robert Schul, der jetzt reinkam und dann die Vorbereitung für das Tor, was ja großartig rausgespielt war, liefert, der bringt natürlich auch nochmal eine gute Qualität, ne?
Genau, also ich war sehr, sehr froh über den Transfer. Ich kenne ihn natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger, auch von Greuther Fürther Zeiten. Er ist ein hervorragender Fußballer, also da muss man nicht drum herum diskutieren und man muss sagen, der kam jetzt von Hoffenheim, ne? Das ist ein Champions-League-Verein. Und wenn du da schon mal bist, dann hast du Qualität und die hat er auch. Mhm. Und man hat ja gesehen, also es gibt wenig Fußballer, die kommen und nach 3 Tage Training reinkommen und gleich ein Tor auflegen. Mhm. Also cooler geht's ja nicht. Und aber genau solche Spieler und solche Reaktionen brauchen wir.
Ja, und es ist dein Landsmann, das muss man auch dazu sagen. Genau. Deshalb freut es dich natürlich sowieso besonders. Wohin kann euch dieser Spirit, dieser Flow, den ihr jetzt gerade habt, bringen? Bis in die Bundesliga vielleicht?
Ja, muss man schauen. Also man kann jetzt nicht von der Bundesliga reden. Wir sind ja trotzdem so bodenständig und so ehrlich, dass wir sagen, wir haben letzte Saison halt schon eine Zeit um den Abstieg gespielt. Ne? Und da kannst du jetzt nicht hergehen und sagen, oh, neue Saison, jetzt werden wir aber aufsteigen. Das kannst du nicht machen. Also das so ehrlich sind wir. Wir wollen uns auf jeden Fall weiterentwickeln. Wir wissen auch, dass nicht alles gut ist. Ist einfach so, jeder Fußballer weiß das, neuer Trainer, viele neue Spieler, das braucht seine Zeit. Klar, wir machen es bis jetzt ganz gut, aber wir wissen auch, dass es wir müssen noch härter arbeiten, es wird noch schwieriger werden. Und ich glaube, das nächste Spiel in Sandhausen, also wird schwierig genug. Also jeder, der da gespielt hat, weiß, wie schwierig die Mannschaft zu bespielen ist und überhaupt da zu bestehen. Ne? Und also die zweite Liga wird trotzdem verrückt bleiben. Die war nicht einmal normal. in den letzten 4 Jahren. Und von dem her muss man da dranbleiben.
Das stimmt, so ist es. Jetzt habe ich noch am Ende unseres Gesprächs eine kurze Schnellfragerunde für dich. Das ist, ich gebe einen Satz vor und du beendest ihn. Ist gar nicht schwierig. Der erste Satz lautet, mit Union landen wir diese Saison auf Platz
4-1.
Ja, sehr gut, sehr gut. 4-1. Ich dachte 4-irgendwas, das wäre ja blöd gewesen.
Nein.
4-1 ist gut. Ist doch schön. Also auf jeden Fall spielt ihr oben mit und mit ein bisschen Glück seid ihr Relegation oder steigt auf.
Ja, hoffentlich.
Ja, logisch, so sieht's auch aus. In diesem Jahr, also das Jahr ist gefragt, mache ich mich mit einem Tattoo-Studio selbstständig? Wann denkst du, ist das?
Ah, schwierige Frage, weil Tattoo-Studio in Berlin, ich habe schon mal so ein bisschen versucht, ist eine schwierige Sache. Es wird eher darauf hinauslaufen, dass ich ja vielleicht bei mir in der Wohnung im Gästezimmer ein Studio einrichte. Mhm. Aber mal schauen. Ja.
Und letzte Frage, als nächstes Konzert gucke ich mir an?
Ich glaube, das werden die Dropkick Murphys werden. Da habe ich gelesen, dass die in Brandenburg, glaube ich, irgendwo spielen. Muss ich aber noch genau gucken.
Das gucke ich mir auch gleich mal auf YouTube oder so an. Dropkick Murphys, wunderbar. Christopher Trimmel, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Und ich beobachte dich natürlich in den nächsten Spielen und gucke, wie Union weiter performt und wo ihr landet. Platz 4-1, hast du gesagt. Das schauen wir uns an. Vielen Dank, viele Grüße nach Berlin.
Dankeschön, danke.
Ciao. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den, schreibt mir eine Nachricht, bewertet ihn. Ihr wisst, wenn ihr ihn abonniert, dann kriegt ihr mal eine Nachricht, wann der online ist und bleibt weiter dabei. Es würde mich freuen. HVK, echt zweitklassig, der Sky-Podcast zur zweiten Bundesliga. Echt ehrlich.
Und da ist das Tor. Da ist das Tor. Da ist das Tor. Was für ein Ding. Was für ein Fußballspiel.
Ja, warum nicht? Und er ist drin. Das gibt's ja nicht. Was für ein Tor.
Und jetzt ist noch genug Zeit, das zu drehen.